be moving on again in Romans chapter 3.
Wir gehen nun weiter in Römer 3. Die vorige Lehreinheit war eine Art Einschub, indem wir uns mit den 6 Dingen beschäftigen, die das Gesetz bezwecken soll. Ich will damit nicht sagen, es hätte keinen anderen Zweck mehr, aber es sind zumindest 6 sehr wichtige Aspekte gewesen. Gehen wir nun zurück zu Römer 3, 20. Dieser Vers ist eine Art Meilenstein. Er zeigt uns, wie weit wir im Rahmen unserer Pilgerreise gekommen sind und sagt, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Vers 21, jetzt aber. Hier kündigt sich Gottes Lösung an. In seiner großen Weisheit zeigt Gott erst dann die Lösung auf, nachdem er uns auf das Problem hingewiesen hat. Nun hat er in wunderbarer Weise bis ins Detail und äußerst systematisch das Problem aufgezeigt und uns verdeutlicht, dass das Gesetz nicht die Lösung ist. Was ist nun die Lösung? Und das erklärt er jetzt. Wir lesen Vers 21 bis 26. Das sind mit die kompaktesten Verse in der ganzen Bibel. Wir könnten einen ganzen Tag damit zubringen, sie zu analysieren, aber wir haben keinen ganzen Tag, also sind wir mit dem zufrieden, was wir haben. Römer 3, 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Beachtet, dass hier das Wort Gerechtigkeit ohne Artikel verwendet wird. Ich denke, es wäre besser zu sagen, eine Gerechtigkeit Gottes, also eine andere Art von Gerechtigkeit. Jetzt aber ist ohne Gesetz eine Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Auch hier legt Paulus wieder großen Wert darauf zu betonen, dass nicht er sich das alles ausgedacht hat. Er sagt, all das sei im Ansatz bereits im Alten Testament vorhanden und er mache nur explizit, was das Gesetz und die Propheten implizieren. Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus. Die Botschaft des Römerbriefs lautet, wie gesagt, der Glaube ist der einzige Weg zur Gerechtigkeit. Es gibt keine Alternative. Man kann nicht auf anderem Wege Gerechtigkeit erlangen. Durch Glauben an Jesus, den Messias. An dieser Stelle möchte ich wirklich Messias sagen, weil dieses Wort die Kontinuität der Heiligen Schrift viel besser verdeutlicht als der griechische Begriff Christus. Ich gebe jedoch zu, dass ich an diesem Punkt ein wenig befangen bin. Weiter im Text, für alle, die glauben. Diese Gerechtigkeit durch den Glauben wird allen angeboten, die glauben. Das Wort alle ist wichtig. Die Gerechtigkeit ist nichts, was nur auf das jüdische Volk beschränkt wäre. Sie ist für alle da, die sie brauchen. Welche Menschen brauchen sie? Alle. Welche Art von Menschen? Alle Sünder. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. In welcher Hinsicht? Hinsichtlich ihrer Sündhaftigkeit. Es gibt viele Unterschiede. Verschiedene Volksgruppen, Hautfarben, Kulturen, Sprachen und Religionen. Aber es gibt etwas, das wir alle gemeinsam haben. Wir sind alle der Sünde schuldig. Wir sind alle vor Gott wegen unserer Sünde rechenschaftspflichtig. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Protestanten und Katholiken, zwischen Schwarzen und Weißen. Sie sind in diesem Punkt alle gleich. Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wie viele haben gesündigt? Alle. Sind wir uns das sicher? Gehörst du dazu? Gehöre ich dazu? Selbstverständlich. Alle haben gesündigt. Das Wort Sünde bedeutet wörtlich das Ziel verfehlen oder das Ziel nicht erreichen. Es gibt viele Worte in der Bibel, die Fehlverhalten beschreiben und jedes hat seine eigene Charakteristik. Es gibt noch ein anderes Wort, Übertretung. Bei einer Übertretung übertritt man eine markierte Linie. Eine Übertretung ist die Missachtung eines bekannten Gebots. Die Juden hatten sich der Übertretung schuldig gemacht. Die Nichtjuden hingegen in den meisten Fällen nicht. Sie hatten ja kein bekanntes Gesetz und unterschieden sich deshalb hinsichtlich der Übertretung zugegebenermaßen von den Juden, aber nicht hinsichtlich der Sünde. Das heißt, das Nichterreichen dessen, wozu sie geschaffen wurden. Und wozu wurden sie geschaffen? Zur Ehre Gottes. Vor vielen Jahren, als ich in London diente, kam ein junger Jude zum Herrn und er wurde sehr leidenschaftlich und brennend. Und ich erinnere mich, wie er einmal erzählte, er hätte in einer Predigt gesagt, eine Person, die nicht zur Ehre Gottes existiert, hat kein Recht zu existieren. Ich sagte, das stimmt. Die einzige Existenzberechtigung als Geschöpfe Gottes in Gottes Universum besteht darin, dass wir zu seiner Ehre existieren. Was ist Sünde? Das Zurückbleiben hinter diesem Zweck, zu dem wir geschaffen wurden. Es gibt noch ein anderes Wort, das mit Schuld oder Unrecht übersetzt wird. Eine bessere Übersetzung wäre Rebellion. Das ist ein weiterer Aspekt falschen Handelns. Rebellion steckt im Herzen eines jeden von uns. Rebellion ist nicht in erster Linie eine Tat, sondern eine Haltung. Wir werden uns in Römer 6 noch eingehend mit Rebellion befassen. Dort wird etwas gegen den alten Rebellen unternommen. Das sparen wir uns also für Römer 6 auf. Indem, dass wir alle gesündigt haben und durch die Sünde nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen, sind wir alle gleich. Wir haben nicht den Zweck erfüllt, zu dem wir geschaffen wurden. Deshalb sind Sünder in gewisser Weise immer frustriert. Versteht ihr? Eben weil sie im Leben nicht den Lebenszweck erfüllen, zu dem sie geschaffen wurden. Wenn man mit einem Cadillac Möbel transportieren will, klappt das nicht sehr gut. Oder wenn man einen Lastwagen als Taxi verwenden möchte, hat man auch ein Problem. Das liegt einfach daran, dass der jeweilige Wagen für einen bestimmten Zweck gebaut wurde und in den eben genannten Beispielen zweckentfremdet wird. Und dasselbe gilt für jeden Sünder. Jeder Sünder bleibt hinter dem Zweck zurück, zu dem er geschaffen wurde, und irgendwo tief in uns steckt aufgrund dessen eine innere Frustration. Gehen wir weiter. Wir kommen nun zur Lösung. Kapitel 3, Vers 24. Und wir werden umsonst gerechtfertigt. Ich würde lieber sagen, und es wird uns Rechtfertigung angeboten, denn wir werden nur dann gerechtfertigt, wenn wir das Angebot auch annehmen. Also heißt es hier auch, und wir werden umsonst gerechtfertigt. Wir werden umsonst oder als Geschenk gerechtfertigt. Ich denke, ich sollte euch an dieser Stelle einige meiner Definitionen des Begriffs gerechtfertigt geben. Für viele Menschen ist gerechtfertigt oder Rechtfertigung ein trockener theologischer Begriff. Aber es ist eigentlich ein ganz grandioses Wort. Ich werde euch nun eine Reihe möglicher Übersetzungen nennen. Wenn ich gerechtfertigt bin, heißt das, dass ich freigesprochen bin. Mein Fall wurde vor dem himmlischen Gerichtshof verhandelt und dieser sprach anschließend das Urteil nicht schuldig. Ist das nicht herrlich? Schließlich gibt es kein höheres Gericht als das Gericht im Himmel. Wenn der Himmel sagt, dass du nicht schuldig bist, dann ist es zweitrangig, was dein Nachbar über dich sagt oder was die Leute über dich denken. Du bist nicht schuldig. Das ist ein Teil dessen, was es heißt, gerechtfertigt zu sein. Gerechtfertigt sein heißt auch für gerecht erachtet werden. Aufgrund deines Glaubens wirst du für gerecht erachtet. Dasselbe griechische Wort bedeutet aber auch gerecht gemacht werden. Es ist also nicht nur so, dass du für gerecht erachtet wirst, sondern infolgedessen geschieht auch etwas in deinem Inneren. Wir sagten ja schon, Gott benennt bestimmte Dinge und so wie er sie benennt, so sind sie dann auch. Vielleicht sieht man noch keine offensichtliche Veränderung in diese Richtung, aber in dem, was Gott benennt, ist der Veränderungsprozess enthalten. Gott hat sich entschieden, uns gerecht zu nennen. Und wenn er uns gerecht nennt, werden wir auch gerecht. Noch eine andere Übersetzung. Gerechtfertigt sein heißt, genauso zu sein, als hätte ich nie gesündigt. Warum? Weil ich mit der Gerechtigkeit Gottes für gerecht erachtet worden bin, nicht mit meiner eigenen Gerechtigkeit, nicht aufgrund meiner größten Bemühungen, sondern im Glauben habe ich die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk angenommen. Und wenn du sie nicht als Geschenk annimmst, wirst du sie auch nie bekommen. Du kannst nicht dafür arbeiten, du kannst sie dir nicht verdienen. Sie ist so weit von unserem Allerbesten entfernt, wie der Himmel von der Erde. Gott sagt in Jesaja 64,4, all unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Er sagt nicht all unsere Sünden. Er sagt vielmehr all unsere Gerechtigkeiten, also das Beste, was du vor Gott tun kannst, ist wie ein schmutziges Kleid. Und mit diesem schmutzigen Kleid wirst du es nie bis in den Himmel schaffen. Das steht zwar nicht in eurer Studienhilfe, aber ich möchte dennoch Jesaja 61,10 aufschlagen, weil mich das so begeistert. Ich predige nie über dieses Thema, ohne diesen Vers zu zitieren. Er beschreibt, was es heißt, gerechtfertigt zu sein, beziehungsweise für gerecht erachtet zu werden. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Dieses Wort jubeln ist vermutlich das stärkste Wort, das man sich nur denken kann, um glücklich sein, ein überschwängliches Glücklichsein auszudrücken, glücklich sein und es jedem erzählen wollen. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Viele Menschen wissen, was es heißt, das Heil zu haben, gerettet zu sein. Doch viele, die gerettet sind, wissen nicht, was es heißt, gerechtfertigt zu sein. Zunächst einmal bekleidet dich der Herr mit Kleidern des Heils. Das ist großartig. Ich würde sagen, das ist eine Art Unterkleid. Und darüber kommt dann noch der Mantel der Gerechtigkeit. Er bedeckt dich vollständig mit dem Mantel seiner Gerechtigkeit. Gleichgültig, aus welchem Winkel dich der Teufel nun ansieht, er sieht immer nur die Gerechtigkeit Gottes. Es gibt nichts, was er gegen dich vorbringen könnte. Das ist Rechtfertigung. Und genau darüber sprechen wir hier. Es macht mich traurig, dass Christen so oft gar keine rechte Begeisterung für ihren Glauben haben. Ich glaube an die Leute, die sich begeistern können. Für mich ist das die logische Reaktion. Es ist unlogisch, wenn man sagt, man glaube all diese Dinge, zeigt jedoch keinerlei Begeisterung dafür. Als ich in die anglikanische Kirche ging, und das ist nun keine Kritik an den Anglikanern, aber damals war ich ein recht kritischer Teenager. Ich hörte mir all die Worte an und die schönen Gebete und Bekenntnisse und sie waren wirklich herrlich. Doch dann sah ich mir die Leute an und dachte mir, wenn diese Leute es wirklich ernst meinen, was sie da sagen, sieht man es ihnen zumindest nicht an. Sie sehen nicht so aus. Ich hatte damals so ein Bild vor meinem inneren Auge. Eine elegante Dame geht am Sonntagmittag vom Gottesdienst nach Hause. Da fällt ihr Spitzentüchlein auf den Boden. Ich laufe ihr nach, hebe das Tüchlein auf und gebe es ihr. Und sie ist weitaus mehr begeistert darüber, dass sie nun ihr Tüchlein wieder hat, als über all die Dinge, die sie eben zuvor im Gottesdienst über ihr Heil gesagt hatte. Menschen, die sich so verhalten, haben nie wirklich verstanden, was sie da sagen. Ich denke, wenn du wirklich verstanden hast, dass Gott dich in den Mantel seiner Gerechtigkeit vollständig eingehüllt hat, dann musst du einfach tun, was hier in Jesaja steht. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Ich bin überglücklich, ich muss es den Leuten einfach erzählen. Ich muss mehr tun, als nur in der Kirchenbank sitzen. Ich muss hinausgehen. Ich muss es hinaus posaunen und singen und tanzen. Das ist nicht unlogisch, sondern zutiefst logisch. Ich war von Berufs wegen Logiker. Wenn du sagst, du glaubst all diese wunderbaren Dinge, die hier im Römerbrief und im ganzen Neuen Testament stehen, zeigst dafür jedoch keinerlei Begeisterung, dann bist du einfach inkonsequent. Das belegt nämlich, dass du im Grunde gar nicht glaubst, was du da sagst. Und einzig und allein der Heilige Geist kann es für dich zu einer realen Erfahrung machen. Bruder Prince kann das nicht. Gehen wir nun zurück zu Römer 3,24. Und wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Wir werden in Römer 5 näher auf dieses Statement zu sprechen kommen, dass wir die Gerechtigkeit als Geschenk oder umsonst empfangen. Behaltet das einstweilen im Hinterkopf und wir gehen weiter im Text. Durch seine Gnade heißt es hier. Die Gnade ist das übernatürliche Eingreifen Gottes, indem er Dinge für uns tut, die wir uns nicht verdienen können. Gnade kann man sich nicht verdienen. Wollt ihr mir das nachsprechen? Gnade kann man sich nicht verdienen. Wenn du etwas hast, das du dir verdient hast, dann ist es keine Gnade. Gnade fängt dort an, wo das Verdienen aufhört. Weiter im Text. Und wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Dieses Wort Erlösung wird in der griechischen Version des Alten Testaments für die Deckplatte, der Bundeslade in der Stiftshütte des Mose verwendet. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild. In der Bundeslade befand sich das Gesetz, das gebrochen worden war, das gegen Israel zeugte. Doch Gott ließ eine Deckplatte für die Bundeslade bauen, die auf Englisch Gnadenstuhl heißt und genauso groß war wie die Bundeslade und somit das gebrochene Gesetz völlig bedeckte. Und dieser Gnadenstuhl war der Ort, wo sich Gott manifestierte und sprach und der von den Cherubim der Herrlichkeit überschattet wurde. Solange die Bundeslade keinen Deckel hat, hast du keinen Zugang zu Gott. Doch wenn die Bundeslade mit dem Gnadenstuhl bedeckt wird, kann Gott sich dir nähern und du kannst dich ihm nähern und er kann zu dir sprechen. Dann hast du Zugang zur unmittelbaren Gegenwart Gottes und zwar wegen des Gnadenstuhls und der Gnadenstuhl ist das Opfer Jesu, sein vergossenes Blut. Das ist die einzige Grundlage, auf der wir Zugang zu einem gerechten Gott bekommen. Lesen wir weiter in Vers 24. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Gott zeigte dem ganzen Universum die einzige, allumfassende Sühne für alle Sünden, die wir je begangen haben. Diese Sühne wird demonstriert durch das hingegebene Leben Jesu und das vergossene Blut Jesu. Gott hat das nicht im Geheimen getan. Er hat das nicht an einem abgelegenen Ort getan, sondern in aller Öffentlichkeit. Und dann heißt es weiter, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Gottes, wegen der Nachsicht mit den Sünden, die zuvor geschehen waren, unter göttlicher Geduld. Es ist ein Geheimnis, dass Israel unter dem Gesetz des Mose fast 15 Jahrhunderte lang ständig seiner eigenen Sünden gedachte. Greifen wir nur eine Verordnung des Gesetzes heraus, den Sühnetag. Einmal im Jahr gedachten sie ihrer Sünden. Doch kein Opfer, das sie brachten, tilgte diese Sünden. Die unter dem Gesetz gebrachten Opfer deckten diese Sünden nur zu, bis wieder das nächste Opfer gebracht werden musste. Doch der Autor des Hebräerbriefs sagt, jetzt aber ist Jesus einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Er hat die Sünde nicht nur zugedeckt, er hat sie aufgehoben, er hat sie entfernt, er legte sie beiseite. Mit dieser Demonstration rehabilitierte Gott seine Gerechtigkeit, nachdem er 1500 Jahre lang mit Sünden nach sich gehabt hatte, die nie wirklich gesühnt worden waren. Doch Gott wusste, was er tun würde. Er tat das im Glauben aufgrund der Gewissheit, dass Jesus letztendlich das allumfassende und ewig gültige Opfer bringen würde. Alles, was Gott im Zusammenhang mit Golgatha tat, tat er im Glauben. Jesus starb im Glauben. Es gab keinen einzigen Beweis für ein dauerhaftes Resultat seines Dienstes. Er starb im Glauben. Und Gott sei Dank wurde sein Glaube belohnt. Nun zu Vers 26. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist der springende Punkt des Römerbriefs. Gott kann gerecht sein und den Sünder rechtfertigen. Wie konnte Gott mit den Sünden Nachsicht haben, ohne damit seine eigene Gerechtigkeit zu schmälern? Die Antwort gibt der Römerbrief. Das ist der Schlüsselvers, damit Gott vollkommen gerecht sei und dennoch Sündern vergeben kann. Ich sagte bereits, dass Gottes Problem nicht die Bestrafung der Sünder ist. Das wäre kein Problem. Gottes Problem ist, wie er Sündern vergeben kann, und er selbst ist der Einzige, der hierzu eine Lösung hat. Die Lösung finden wir hier im Römerbrief. Nun kommen wir zu dem, was daraus folgt, wenn wir diese Sühne annehmen. Lesen wir Vers 27, 28. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Wir kamen schon bei der Betrachtung des zweiten Kapitels darauf zu sprechen, dass religiöse Erkenntnis stolz macht. Je mehr religiöse Menschen wissen, desto stolzer werden sie. Stolz ist für Gott ein Greuel. Deshalb muss er diesem Stolz den Garaus machen, und er verwendet dazu dieses Gesetz des Glaubens, damit uns nichts bleibt, worauf wir stolz sein könnten. Wir können nichts für uns beanspruchen, wir haben nichts beigetragen. Gott hat alles gemacht. Wir können lediglich im Glauben das kostenlose Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, das Gott uns anbietet. Ich will eigentlich nie Kontroversen aufwerfen, aber ich habe viele Kontakte zu Muslimen. Der Islam durchdringt den ganzen Nahen Osten. Ich lebte schon in 3 verschiedenen islamischen Ländern und ich habe folgende Beobachtung gemacht. Ich habe nie jemanden kennengelernt, den der Islam glücklich gemacht hätte. Ich wage zu behaupten, dass der Islam in den vergangenen 1300 Jahren keinen einzigen Menschen glücklich gemacht hat. Worin liegt sein Reiz, seine Attraktivität? Nun, er ist eine Religion der Werke. Warum mögen die Menschen eine solche Religion, die auf Werken basiert? Weil sie, wenn sie Werke tun, etwas haben, womit sie prahlen können. Das schmeichelt dem menschlichen Stolz. Der Islam ist beileibe nicht das einzige Beispiel dafür. Das gilt auch für die orthodoxen Juden und für viele bekennende Christen, die nicht erkannt haben, dass wir nichts haben, dessen wir uns rühmen könnten. Gott hat alles getan. Wir können lediglich im Glauben annehmen, was Gott getan hat. Und ich sage euch eins, Prahlerei und Stolz sind mit dem Glauben unvereinbar. In Habakuk 2,4 heißt es, die Seele des Stolzen erhebt sich in seinem Inneren. Der Gerechte hingegen wird aus Glauben leben. Glaube und Stolz sind unvereinbar. Das ist sehr wichtig, denn viele von uns laufen Gefahr, stolz zu werden. Wir tun etwas Kleines für Gott. Wir haben ein wenig Erfolg in unserem geistlichen Dienst und schon glauben wir, wir seien diejenigen, die auf alles eine Antwort haben. Das ist ungemein gefährlich. Stolz hat keinen Platz. Er ist absolut ausgeschlossen. Jesus kam im Rahmen seines Dienstes auf Erden mit 2 Menschen zusammen, die er ausdrücklich für ihren Glauben lobte. Das Interessante daran ist, dass beide keine Juden waren. Einer war ein römischer Centurio, der sagte, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach eingehst, aber sprich nur ein Wort, mehr ist gar nicht nötig. Sein Glaube war gekoppelt mit Demut. Ich bin nicht würdig, ich kann keine Ansprüche stellen, aber sprich nur ein Wort. Die andere Person stammt aus einer meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, die Frau aus Syrophönizien mit der besessenen Tochter. Sie lief Jesus nach und schrie und war hartnäckig, so dass die Jünger sagten, schick sie doch weg. Sie regt uns auf. Wir mögen dieses Theater nicht. Aber sie ging nicht weg. Sie nannte Jesus zunächst Sohn Davids, worauf er nicht reagierte, denn Sohn Davids war sein Titel unter dem jüdischen Volk. Sie war aber keine Jüdin. Dann sagte sie Herr. Und darauf reagierte Jesus und sagte, was willst du? Sie erwiderte, dass der Dämon aus meiner Tochter ausfahre. Er stellte ihre Demut auf die Probe, indem er sagte, es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden unter dem Tisch vorzuwerfen. Damit nannte er sie im Grunde einen Hund. Im Westen ist das eine Beleidigung, aber im Nahen Osten gibt es keine schlimmere Beleidigung, als jemanden einen Hund zu nennen. Aber damit stellte er klar, welchen Platz sie einnahm. Er sagte, ich bin durch einen Bund Israel verpflichtet. Ich habe mit den Juden durch Mose einen Bund geschlossen, dass ich ihr Heiler sein werde, aber ich habe keinen Bund mit euch und deshalb bist du nur ein kleiner Hund. Seht ihr, wenn Gott hart wirkt, ist er am allergnädigsten. Was sagte sie darauf? Ja, Herr, aber auch die kleinen Hunde fressen die Krumen, die vom Tisch fallen. Was für ein Glaube! Gott, ich brauche keine Scheibe Brot. Schon eine Krume wird den Dämon aus meiner Tochter austreiben. Und Jesus sagte, O Frau, dein Glaube ist groß. Bedien dich, nimm, was du willst. Was war das Auffällige an ihr? Sie war ein demütiger Mensch. Achten wir darauf, dass wir nicht stolz werden, denn Glaube und Stolz können in einer Situation nicht nebeneinander existieren. Beenden wir nun dieses Kapitel. Paulus hält fest, dass diese Botschaft den Juden wie auch den Nichtjuden gilt und sagt in Vers 29, oder ist Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Denn Gott ist einer. Und das ist der zentrale Anspruch des Judentums. Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Seht ihr, die Grundanforderung ist Glaube. Der Glaube drückt sich vielleicht durch die Beschneidung aus oder er zeigt sich ohne Beschneidung. Wie auch immer er sich äußert, es ist Glaube und Glaube allein ist die Grundlage der Rechtfertigung. Beschneidung ohne Glaube wird niemanden rechtfertigen. Dann kommt der wichtige Schlussgedanke dieses Kapitels, Vers 31. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Also legen wir das Gesetz beiseite? Das sei ferne. Was sagen wir? Wie kann man so etwas denken? Sondern wir bestätigen das Gesetz. Es ist sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Der Glaube an Jesus und das Neue Testament hebt das Gesetz des Mose nicht auf. Es ist Teil des Wortes Gottes, es ist dauerhaft. Ja, die einzigen Menschen, die das Gesetz so nehmen können, wie es geschrieben steht, sind Menschen, die glauben, dass Jesus an ihrer Stelle starb. Jede Gruppe von Menschen, Juden wie Nichtjuden, wer es auch immer sein mag, Mormonen, Sieben-Tage-Adventisten, wer auch immer, jede Gruppe, die behauptet, sie halte das ganze Gesetz des Mose, lügt. Sie tut es nicht. Wir können sagen, wir glauben das ganze Gesetz. Wir heben kein einziges Gebot auf, nicht einmal die Vorschrift, wie man mit einem Hasen umgehen muss, den man auf dem Feld tötet, denn Jesus tat es an unserer Stelle. Wir sind die einzigen Menschen auf Erden, die sagen können, das stimmt, wir akzeptieren das Gesetz in seiner Gesamtheit, aber in seiner Gesamtheit wurde es in Jesus erfüllt und durch seinen Tod sind wir vom Gesetz befreit. Amen.